Das ist etwas, was wir eigentlich immer gesagt haben, womit ich auch irgendwie immer zu tun hatte mit dieser Aussage, die werden alles tun, um sich an der Macht zu halten, wirklich alles, wenn es geht in diesem System. Überhaupt nicht um die Menschen, es geht einfach nur um den Machterhalt.
Kleine Pause. Begegnungen in der Teeküche. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kleine Pause Podcast Begegnungen in der Teeküche oder in Zoom. Ich glaube, so könnte man den Untertitel eigentlich auch nennen. Es ist die erste Folge in 2026. Ich habe mir im Januar eine Pause gegönnt, weil ich im Ende 2025 so viele Podcast-Folgen gemacht habe. Bevor ich meine heutige tolle Gästin vorstelle, beziehungsweise sie sich selber vorstellt, schiebe ich einmal kurz vorweg, dass wir ein Vorgespräch geführt haben und ich generell auch so ein bisschen drüber nachdenke, wie ich so in den Podcast einsteigen möchte, ob ich das mit den Satzanfängen weitermache oder ob das vielleicht auch nicht so wirklich mehr in die Zeiten gerade passt, so kurze Sätze zu formulieren. Und ich habe da noch keine richtige Antwort drauf. Und wir haben uns heute dafür entschieden, dass wir es ein bisschen anders machen. Deshalb nicht wundern, wenn diese Satzanfänge dieses Mal nicht kommen. Vielleicht erklärt sich das aber auch gleich anhand unseres Gesprächs. Diesen Disclaimer jetzt einmal beiseite geschoben, sage ich, hi Mariam, schön, dass du da bist. Und ich würde mich total freuen, wenn du dich einmal kurz selber vorstellen würdest.
Hi Nicole, ja, super, sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung. Hallo zusammen, mein Name ist Mariam Arras. Ich bin Autorin, Literaturkritikerin, eigentlich studierte Anglistin, Iranistin, Politikwissenschaftlerin. Ich habe mal promoviert und habe aber vor allem literaturkritisch gearbeitet und geschrieben in den letzten Jahren. Ich beschäftige mich vor allem mit Literatur von marginalisierten AutorInnen, deutschsprachiger Gegenwartsliteratur. Ich lese aber auch sehr viel auf Englisch, immer noch gerne. Arbeite als Literaturvermittlerin, ganz manchmal auch als Übersetzerin für persischsprachige Lyrik und Prosa.
Vielen Dank. Du bist auch in Köln. Wir treffen uns trotzdem via Zoom, weil es manchmal einfacher ist. 2025 ist dein eigenes Buch rausgekommen, das da heißt Dinosaurierkind. Du hast den Kurt-Tucholsky-Preis damit gewonnen und ich habe es damals, ist jetzt schon ein bisschen länger her, direkt gelesen und mich sehr darauf gefreut, weil wir auch schon vorher so ein bisschen in Kontakt waren, ich deine Arbeit verfolgt habe und dann gesehen habe, es kommt auch ein Buch von Mariam selbst. Und wir haben so ein bisschen überlegt, ob wir heute in dieser Folge über das Buch sprechen wollen oder ob wir ein bisschen generell über die derzeitige Situation, und das klingt schon so klein, wenn ich sage, die derzeitige Situation in Iran, aber auch in Deutschland, in der vielleicht Diaspora, in dem Blick auf Iran sprechen wollen, haben ein bisschen hin und her überlegt und haben uns dafür entschieden, dass wir übers Buch sprechen. Dabei vielleicht auch so ein bisschen die Frage im Raum steht, dazu hören wir gleich noch mehr, wenn wir ein bisschen in den Inhalt reingehen, ob wir nicht über deinen Text und deine Beschäftigung auch mit der Vergangenheit, das klingt jetzt alles noch ein bisschen vage, die Gegenwart erzählen können oder auch auf die Gegenwart blicken können. Das ist so ein bisschen der Versuch heute. Und wir schauen mal, wie gut wir das hinbekommen, diese Bezüge herzustellen. Und natürlich ist und bleibt das auch ein Podcast, der sich mit dem Thema Schule und Bildungssystem auseinandersetzt. Das ist so eine dritte Ebene, die irgendwie mit reinkommt, aber vielleicht auch eh schon mit drin ist. Von daher mal schauen, welche Querverbindungen wir da so gezogen bekommen. Ich freue mich sehr darauf. Und vielleicht starten wir damit, dass wir, ich bin mir sicher, diese Frage hörst du auch oft, aber ist vielleicht auch ein guter Aufhänger, über den Titel sprechen. Denn das Buch heißt ja Dinosaurierkind. Und wer ist dieses Dinosaurierkind? Bist du das oder ist es eine Figur, um die es geht? So können wir vielleicht starten, um so ein bisschen ins Thema einzusteigen.
Ja, super gerne. dass da es ein literarischer Essay ist, oder zumindest als literarischer Essay gelabelt ist, ist es also nicht fiktionale Literatur, was erstmal schon mal so eine kleine Nische irgendwie immer auf dem deutschen Buchmarkt ist. Und das sage ich, weil ich sagen will, dass ich dass da diesen Text erzählt, kann man sich jetzt natürlich drüber streiten, ob das ich in einem Essay irgendwie kein Autorinnen-Ich, also kein konstruiertes Ich ist oder nicht. Aber auf jeden Fall ist es eben nicht fiktional. Es ist ein nicht fiktionales Ich. Und von daher, ja, dieses Dinosaurierkind bin ich erstmal. Und die Dinosaurierkinder, es gibt noch mehr von mir, von meiner Sorte. Das sind die Kinder der iranischen Oppositionellen, die in den in den späten 1950ern, in den 1960ern, in den 1970ern aus dem Iran geflohen sind, nach Europa größtenteils, dann eben aus dem europäischen Exil gegen das damalige Schah-Regime gekämpft haben. Es größtenteils heute noch tun. Also viele, nicht alle, aber viele von ihnen sind eben heute immer noch politisch aktiv und arbeiten in ihren sehr, sehr gut organisierten Exilnetzwerken, haben diese Revolution 1978, 1979 gegen den Schah aus dem Ausland, eben aus dem Exil, aktiv unterstützt. Ja, viele von ihnen sind dann kurz zurückgekehrt, 1979 oder noch 1980, und haben dann natürlich dort eine Welt gesehen, für die sie die Revolution nicht gemacht haben. Und sind dann wieder zurückgekehrt, vorläufig bisher für immer. Seitdem kämpfen sie gegen das Regime der Islamischen Republik. Und ebenso ein Oppositioneller ist mein Vater und ich bin immer in diesem politischen Kontext ganz selbstverständlich aufgewachsen. Das war für mich immer, ja, ein selbstverständlicher, essentieller Teil meines Lebens, dass mein Vater in Sitzungen ist, dass wir am Wochenende ins Café Libresso hinterm Kölner Neumarkt gehen und er dort seine Freunde trifft. Und als ich klein war, hat er mich immer gegenüber in die Stadtbibliothek gebracht und ich habe mir da Hörspiele angehört, während er mit seinen Freunden diskutiert hat. Und natürlich, seit wir das Internet haben, sitzt er dann zu Hause, erst vor Skype, mittlerweile vor Zoom oder Google Meet oder welchem Format, vernetzt sich und spricht und diskutiert und publiziert mit seinen politischen WeggefährtInnen eben, die in Europa, in den USA, in Kanada oder im Iran selbst sitzen. Genau. Und ja, das ist natürlich so auch eine Perspektive, die ich versucht habe, selbstverständlich zu lassen im Buch. Also so einerseits irgendwie sich nicht erklären zu müssen als das Kind, was ich war. Und andererseits meine Welt aber, so wie ich sie erlebt habe, irgendwie aufzufalten doch im Text. Und zu dem Begriff sollte ich vielleicht noch was erklären. Ja, genau. Also das ist eigentlich so eine, dieser Begriff der Dinosaurier ist eigentlich so eine interne Lingo, die eben politischen Aktivisten damals, das war dann schon die zweite Generation, die in den 60ern und 70ern nach Deutschland gekommen sind, für ihre Freunde hatten, die schon die älter waren, die halt eben so eine halbe Generation oder so älter waren, die schon in den 1950ern, eben unmittelbar nach dem Staatsputsch gegen die Regierung Mohammad Mossadegh im Iran, geflohen sind und dann eben in unserem Fall hier in Deutschland die Exilopposition aufgebaut haben. Ja, die haben eben ihre älteren politischen Freunde Dinosaurier genannt. Manchmal wird heute da auch, ja, schwingt da heute auch irgendwie so eine Konnotation von Dogmatismus oder so einer Rückwärtsgewandtheit ein bisschen mit. Aber ich habe den Begriff natürlich irgendwie auch uminterpretiert. Also für mich ist das irgendwie ein sehr liebevoller Begriff, vielleicht auch ein bisschen ironischer Begriff. Aber für mich sind eben die Dinosaurier keine ausgestorbenen Fossilien, sondern eben eine Generation von Menschen, die politisch gearbeitet haben, aus idealistischen Gründen, das größtenteils heute auch immer noch tun und deren Lebensleistung aber von der Geschichte verschluckt wurde. sowohl von der iranischen als auch, und da kommen wir dann vielleicht auch später drauf, auch als von der deutschen. Genau, das sind die Dinosaurier. Und in einem Dinosaurierkind steckt natürlich auch irgendwie immer ein Dinosaurier drin.
Ja, vielen Dank. Ich würde es sogar noch erweitern, weil es ja durchaus auch so ist, dass auch Dinosaurierinnen vorkommen. Also du spielst ja auch in der Hinsicht mit dem Begriff und stellst so die Frage, warum es vielleicht auch zumindest in der, ich nenne es jetzt mal Rezeption, mehr Dinosaurier gibt als Dinosaurierinnen. Und da kommen wir vielleicht auch noch später zu. Mal gucken, was wir alles abgedeckt bekommen. Aber das vielleicht noch als kleine Ergänzung zu dem Wort, das schon im Titel steckt. Wir haben uns überlegt, dass du auch ein bisschen liest heute. Das kommt mal vor im Podcast, mal aber auch nicht. Ich glaube, da du ja schon gesagt hast, es handelt sich um einen literarischen Essay und sich vielleicht auch viele bei so einem Begriff erstmal fragen, was ist ein literarischer Essay? Wie kann man sich das vorstellen? Macht es durchaus Sinn, auch was aus dem Text zu hören und natürlich, weil der Text an sich auch nochmal Inhalt transportiert, über den wir dann weiter sprechen können. Deshalb würde ich sagen, wäre vielleicht ein ganz guter Moment, dass wir eine erste Stelle hören.
Sehr, sehr gerne. Eine kurze Sache vorab. Der Text ist so aufgebaut, dass es eben ein Fließtext ist, der aus der Perspektive eben des Dinosaurierkindes erzählt ist. Dann gibt es immer wieder Unterbrechungen im Fließtext und die sind rechtsbündig im gedruckten Text und kursiv gesetzt. Das ist die Stimme des Vaters, die ich eingearbeitet habe in den Text. Das hat sich im Arbeitsprozess, im Schreibprozess so ergeben, weil er eben das Manuskript auch bekommen hat zum Durcharbeiten und ich dann, als die ODT-Textfassung zurückkam mit ganz vielen farbigen Markierungen, ich erst so ein bisschen hilflos war und dachte mir so, mein Gott, wie soll ich meine Deadline einhalten, wenn ich das alles einarbeite? Genau, und mir dann aber im Gespräch mit meinem Vater über den Text nach und nach klar wurde, dass irgendwie seine eigene Stimme auch eben einen Widerhall im Text finden muss und nicht nur darüber, wie ich über ihn schreibe. Genau, und deshalb gibt es diese Einschübe, die lese ich jetzt einfach dann in einer etwas anderen Sprechhaltung und hoffe, das funktioniert so. Deine Existenz bekam plötzlich eine äußere Kontur, als ich das erste Mal in Iran war. Jahre später sagte meine Tante, tagsüber wäre ich ein Kind gewesen, aber nachts habe ich mich immer ganz ernst unterhalten wollen. Wie eine Erwachsene. Ihr Mund zeigte dieses amüsierte Lächeln, das niemals die Liebe verließ. Sie lag damals mit meiner Cousine Behnush auf dem Bettenlager am Boden, Behzad und ich in den Kinderbetten. So redeten wir bis spät in die Nacht. Behzad und Behnush schliefen längst und Tante Bito erzählte mir von dir. Wann du angefangen hattest, politisch aktiv zu sein, verbotene Flugblätter überbrachtest, einige Jahre nach dem Putsch 1953, mit 11 Jahren noch ein Kind eigentlich. Wem du alles halfst, Klassenkameraden aus noch ärmeren Familien, später in Deutschland anderen, die geflohen waren und nichts mehr hatten und nichts mehr waren. So viele Geschichten. Kaum eine davon habe ich behalten. Nur die Erinnerung an das Gefühl ist geblieben, dass du wirklich in dieser Welt bist, so wie ich dich sehe, nicht nur in meinem Kinderkopf. Jeden Nachmittag während meines Urlaubs in Teheran wartete ich voller Ungeduld auf die Nacht mit Nitas Geschichten von dir und unserer Familie, die jetzt endgültig auch meine war. Bei Azim Mon und Hossein Popor zu Hause kam ein nicht endender Strom Besucher durch die Tür. Du hattest mir vor dem Abflug gesagt, dass ich anstelle deiner fliege. Aber was heißt das schon für eine 11-Jährige? Ich vergaß es nicht, aber vollständig verstanden hatte ich es auch nicht. Erst als diese ganzen Menschen kamen, Erwachsene meist mit riesigen Blumensträußen, um ein kleines Kind zu besuchen, die unbedingt wollten, dass ich ihre Namen behielte, damit ich dir von ihnen erzählen könne, verstand ich. Etwas wenigstens. Dass du nur in Köln besucht werden und nicht selbst fliegen konntest, ist ein Fakt. Wenn ich zurückdenke, gibt es keine Zeit der Unklarheit über das Warum. Deine Sitzungen donnerstags abends, die Diskussionen mit Freunden an unseren Nachmittagen bei Bijan und die Nachrichten aus Iran haben immer zu unserem gemeinsamen Leben gehört. Mit den Jahren wuchsen deine Geschichten zwischen uns und ich hatte genug Beweis, dass sie wahr waren. Aber waren sie auch wichtig? Ihre Tragweite verwirrte mich oft. Es waren Geschichten wie aus meinen Büchern. Warum sie niemanden außer dir und mir und deinen Freunden zu interessieren schienen, diese Frage stellte ich mir noch nicht, spürte sie nur. In der 7. Klasse lasen wir in Deutsch »Keine Angst, Maria«. So lernte ich, dass Coup d'État Staatsstreich bedeutet und was das ist, und weinte um die mutigen Kinder aus Santiagos Armenviertel und um Salvador Allende. Mit 17 las ich Romane von Gioconda Belli und verschlang daraufhin alles, was ich über die Sandinisten und ihren Kampf gegen die Somoza-Diktatur finden konnte. Später die Autobiografien von Margaret Schiller, Inge Fied und Till Meyer, Ulrike Meinhof, ihre faszinierende Konsequenz, ihre Selbstzermürbung, seltsam vertraut. Meinhof war mit Bachmann Niromant befreundet gewesen, ein alter Bekannter aus der Generation vor dir, natürlich. Eure Netzwerke und ihre Wirkweisen verblüffen mich heute noch. Aber du und deine Freunde von damals, ihr kamt nicht vor in meinen Büchern über 68. Auch als ich die Bewegung 2. Juni und ihre Beteiligung am Kampf gegen die Schau-Diktatur entdeckte, blieben jene persischen Studenten kaum mehr als eine Fußnote in der deutschen Geschichte jener Zeit. Damals reichte das nicht, um selbst mein Interesse, das deiner eigenen Tochter, zu wecken. Ich wusste noch zu wenig. Wo und von wem hätte ich etwas darüber lernen sollen, außer von dir? So viele Jahre, so viele Bücher und Fragen hat es mich gekostet, um zu verstehen, dass hinter diesem Kursiv ihr versteckt wurdet. Aber für dich sind diese Geschichten immer nüchterne Selbstverständlichkeit gewesen. Ein alter Hut, sagst du, für den sich niemand mehr interessiere. Warum auch? An die Freunde aus der Studentenbewegung, die als intellektuelle Sieger der Geschichte die Bücher schrieben, oder gar an die deutsche Gesellschaft einen Anspruch zu erheben und euren Teil der historischen Lorbeeren einzufordern, wenigstens ein eigenständiges Kapitel zu sein in der Geschichte, die ihr doch mitgestaltet habt. Auf diese Idee wärt ihr nie gekommen. Unsere Aktivitäten waren im Rahmen und unter dem Namen von CISNO. Deine Geschichten gaben dem Raum zwischen dir und mir mit den Jahren eine Schwere, die mein Leben da draußen in eine Imbalance schob. Kaum merklich, aber da. Und dann passierte Mykonos. Eigentlich war ich 10 Jahre alt, als Sordeh Sharafkandi, Fatah Abduli, Humayun Ardalan und Nuri Dekurdi vom iranischen Geheimdienst ermordet wurden. Doch für mich passierte es erst rund ein Jahrzehnt später, als mich die Erkenntnis traf, dass auch du hättest sterben können an diesem 17. September 1992 in Berlin-Wilmersdorf. Du hättest dort sein sollen, zusammen mit Mehran, der immer ein bisschen wie ein Bildhauer aussieht, als wie der Politikwissenschaftler, der er ist. Ihr hattet nur das Datum des Treffens falsch dekodiert. Bis heute weiß ich kaum Konkretes, woran du arbeitest, auf welchen Ebenen ihr agiertet. Ich glaube, du nahmst an, Details hätten mich nicht interessiert. Das stimmte zwar zu keinem Zeitpunkt, aber deine vagen Antworten, als ich in den späteren Jahren nachfragte, wurden zur Routine. Zweifellos gab es Zeiten, in denen du nicht mehr erzählen durftest, zu meiner Sicherheit. Mykonos sagt mir heute, dass du und deine Freunde euch in Köln nicht bloß die Köpfe heiß geredet und ein paar Demos organisiert habt. Mykonos war eine Geschichte, deren Präsenz in den deutschen Medien, deine Existenz und so auch deine Arbeit zwischen die Seiten meines Lebens da draußen schob. Die Namen der Toten weiß ich nicht aus dem Fernsehen. Wurden sie überhaupt genannt? Sie wurden als kurdisch-iranische Oppositionelle benannt. Vielleicht habe ich sie von dir gehört, wahrscheinlich nicht. Ich war zu jung. Nun musste ich sie wieder nachschlagen. Allein, dass das Attentat auf deutschem Boden verübt wurde, machte es für die Medien und für meine FreundInnen interessant. Das Töten der sogenannten Dritten Welt hat, wenn es mitten unter uns im Westen geschieht, plötzlich ein Gewicht. Es erhielt den Namen eines griechischen Lokals, geführt von einem kurdischen Bekannten, das nach einer Urlaubsinsel benannt war. Ein bizarrer Name für ein Attentat. Erst als ich studierte und du begannst, mir Bücher von Tsai zu schenken, war ich in der Lage, der Imbalance in meinem Leben nachzugehen und mit dem Gewicht deiner Geschichten auszutarieren, nach und nach. All diese Selbstverständlichkeiten, die nur unsere waren, auf einmal konnte ich sie einordnen. Wenn ich nun darüber schreiben will, was genau es ausmachte, als politische Tochter groß zu werden, dann ist es vielleicht das. Wie wir gemeinsam Nachrichten guckten und du mir erklärtest, dass auch im Fernsehen nicht immer die ganze Wahrheit berichtet wird und von den Ereignissen, die für uns wichtig waren, oft überhaupt nicht. Wie sie dich 4 Stunden lang festgehalten und verhört haben in Heathrow, als du mich während meines Austauschhalbjahres in England besuchen wolltest. Und dann, als Erwachsene, das Wissen darum, wie du nach München gekommen warst, nach deinem Abitur, ein Jugendlicher mit Erwachsenenaugen. Wie du dich durchschlugst in diesem Deutschland, der Sohn eines Gewerkschafters und einer Rotarmistentochter, keine 20 Jahre nach 1945. Eines Eisenbahngewerkschafters und einer ehemaligen Rotarmistentochter. Von diesem Deutschland aus wolltest du mit deinen Freunden eine 5000 Kilometer entfernte Diktatur stürzen. Wie aberwitzig. Aber ihr, auch ihr, habt es wirklich geschafft. Was darauf folgte, hätte sich niemand ausmalen können. Oder doch, vielleicht du, vielleicht ihr in eurem Exil 1979, 35 Jahre nach der Befreiung vom deutschen Faschismus. Aus der Ferne konntest du die Zeichen lesen. Bis heute hat dein Kampf nicht aufhören dürfen. Du hattest dir deine alten Tage anders vorgestellt, sagtest du, als du 75 wurdest. Es klang müde. Das war 3 Jahre, bevor sie Gina umbrachten. Seitdem ist die politische Arbeit nicht weniger geworden. Gina Mahsa Amini, die Leser verstehen sonst nicht, wen du meinst. Weiterkämpfen. Bis in wie vielen Menschenleben. Immer weiter. Dinosaurier habt ihr die Generation oppositioneller Freunde und Vorväter vor euch genannt. Wie alt waren sie damals? Und ihr heute? Du magst es nicht, wenn ich den Begriff für euch verwende. Ihr habt euer eigenes Zeichensystem. Aber niemand sonst beherrscht es. Euch hat das immer genügt. Ihr habt euch selbst immer genügt bis heute. Aber uns, den Dinosaurierkindern, genügt es nicht mehr. Zwar respektieren wir euren Bescheidenheitskodex mit einem liebevollen Lächeln, wir wissen, dass er mit euch sterben wird. Wir aber müssen eure Zeichen übersetzen, um uns zu versichern, dass sie wahr sind.
Vielen Dank. Auch danke, dass du das mit uns teilst, weil ich glaube, hier in der Textstelle wird ja schon sehr deutlich, was das auch alles mit heute und vielleicht besonders auch jetzt gerade zu tun hat. Eine Sache, die mir beim Lesen und auch beim Zuhören immer wieder aufgefallen ist und auffällt, ist, dass du in deinem Text von so vielen Diskrepanzen, vielleicht ein passendes Wort, schreibst, aber nicht nur sie selber zum Thema machst, sondern sie auch in deinem Schreiben deutlich werden, indem du ja die Geschichte deines Vaters über deine Geschichte erzählst, also darüber, dass du sagst, wie es war, in Deutschland aufzuwachsen als politische Tochter zwischen so Mehrheitsgesellschaft und sprichst auch das Schulsystem schon an, ne? Und diesem Zuhause, das Dingen für Ereignissen ganz andere Namen gegeben hat oder vielleicht einen ganz anderen Blick darauf hatte. Und Zwischenräume, ne, oder Räume, in denen so Spannungen entstehen, sind ja meistens die Räume, wo es sehr besonders wichtig ist, auch hinzugucken. oder wo sich auch so neue Potenziale entfalten oder so, wenn man in so einem Sprech bleiben möchte. Und eine Sache jetzt in dem Text oder um nochmal so ein Beispiel zu nennen, ist, dass du ja schon sagst, in Schule bin ich an Literatur rangeführt worden, die mir Geschichten erzählt hat, durch die ich plötzlich Brücken schlagen konnte zu dem, was ich von zu Hause vielleicht schon kannte, aber dann noch nicht in Gänze verstanden habe oder erfassen konnte. Und gleichzeitig kamen diese Geschichten, und das meine ich auch mit Diskrepanz, die ich von zu Hause kannte oder diese Namen, Ereignisse, dann wiederum nicht in Schule vor, was so ein Beispiel ist. Oder als ein zweites Beispiel, das, was du am Ende schreibst, ne, diesen Bescheidenheitskodex deines Vaters oder der Generation deines Vaters oder der Dinosaurier, wie du sie nennst, auch wenn er sagt, dass er diesen Begriff eigentlich gar nicht so mag oder du das beschreibst. Und diesem Drang danach, das jetzt anders machen zu müssen, weil man vielleicht auch in der Diaspora oder in dem Aufwachsen hier, in einer auch anders geprägten Sozialisation eine ganz andere Rolle meint einnehmen zu müssen.
Ja, das hast du sehr schön beschrieben. Absolut. Diskrepanzen und Zwischenräume ist, glaube ich, eine gute Beschreibung. Ich hatte eigentlich das Glück, für die Zeit, glaube ich, ziemlich offen in Schule gewesen zu sein. Ich muss mich gerade einordnen. Ich habe 2001 Abi gemacht. Also es ist schon ein bisschen was her. Und ich bin auf einer Gesamtschule in Köln gewesen, die immer so als so eine alternativpädagogische Vorzeigeschule galt oder damals tat sie das jedenfalls. Und es ist eben eine Schule, die so bekannt dafür war, ein politisch progressives Kollegium zu haben und schon eben als integrierte Gesamtschule sehr früh mit Teamkleingruppenmodellen eben einem Integrationsmodell und so weiter gearbeitet hat. Das, was ich hier beschreibe, ist, dass ich zum einen auch vom Elternhaus meiner Mutter eben schon in den Genuss irgendwie so einer linken, bildungsbürgerlichen Sozialisation zu kommen. Und dazu gehörten eben zum Beispiel Geschichten und Literatur über die Unabhängigkeitskämpfe in Lateinamerika. Das war da und dafür bin ich auch dankbar einerseits. Und andererseits war es aber doch so vorgegeben von oben und so gesetzt, dass eben nicht geguckt wurde, was bringen denn die SchülerInnen mit? Und dass ich eben diese Geschichten als wertvolle Geschichten und als erzählenswerte Geschichten eben als Kind, als junge Teenagerin empfunden habe und mir das so mitgegeben wurde, aber eben nicht die, die ich selber mitbringe oder die eben mein Vater mitgebracht hat. Das war eben eine Geschichte, die immer nur in diesem privaten Raum stattgefunden hat oder eben in halbprivaten Räumen, wie diesem Café, was eben ein Treffpunkt war in Köln. Aber das war immer abgetrennt von meinem ansonsten Leben als Schülerin, als heranwachsender Mensch. Und das hatte irgendwie keine Spiegelung, dadurch auch keine Anerkennung, keine Relevanz so in dem Schulleben. Das ist natürlich schon irgendwie schade und eine Diskrepanz, dass eben nicht geschaut wurde, was bringen die SchülerInnen irgendwie selbst mit und was können vielleicht auch irgendwie Schulinhalte sein, die das auffangen oder wie kann man meinetwegen sogar durch so eine Literatur, die von oben gesetzt wird, wie kann man Brücken schlagen zu den Biografien der Kinder? Und genau, das hätte ich mir natürlich rückblickend gewünscht. Und ich habe das dann aber selbst irgendwie getan. Das ist aber natürlich so Teil eben meiner Sozialisation als politische Tochter, dass ich mir das selbst geholt habe und mir diese Bildung dann selbst angeeignet habe. Ich habe dann eben angefangen, Islamwissenschaften zu studieren. In Köln gibt es eben nur Islamwissenschaft. Es gibt kein eigenes Institut für Iranistik. Nur eine Iranistik, die eben dort untergegliedert ist. Und da habe ich mir, da habe ich dann halt viele Lehrstellen, die ich hatte, die ich natürlich irgendwie trotzdem da waren, auch wenn ich mit dieser selbstverständlichen Geschichte aufgewachsen bin. Ich habe mir ganz, ganz viel Wissen gerade darüber, wie eben die Diktatur der Islamischen Republik funktioniert. Über die iranische Geschichte habe ich mir eben dann in der Uni, in der Bildung über Bücher und dann oft in einem rückgekoppelten Gespräch mit meinem Vater irgendwie selbst angeeignet.
Eine Sache, die mir jetzt noch zusätzlich in den Kopf gekommen ist, weil wir auch gesagt haben, dass wir vielleicht auch ein bisschen auf die Schulerfahrungen deines Vaters schauen wollen. Und das ist tatsächlich ja auch so eine doppelte Schulerfahrung. Einerseits seine eigene Schullaufbahn, dazu hören wir gleich noch ein bisschen was, aber auch die Tatsache, und das fügt vielleicht noch eine Ebene hinzu zu dem, was du gerade gesagt hast, dass dein Vater auch selber Lehrer war in Köln. Und da würde man ja jetzt vielleicht denken, ah, spannend, okay, er war Lehrer und hat Jugendliche, das kannst du gleich ein bisschen genauer erklären, aber hat Menschen dadurch auch Dinge beigebracht oder sich mit Themen mit ihnen auseinandergesetzt, und gleichzeitig bist du da irgendwie mittendrin als Tochter, und LehrerInnen-Kinder haben da ja immer sehr viel zu erzählen, wie das so ist, mit LehrerInnen-Eltern aufzuwachsen. Deshalb wäre das vielleicht noch ein Aspekt, ja, der so eine Ebene hinzufügt, der auch noch so ein bisschen spannend ist, da einzufügen in dieses, nenn's jetzt mal, Diskrepanzen, ja, diesen Diskrepanzen-Pool quasi.
Das ist witzig. Ich glaube, da habe ich in diesem Kontext und nicht so viel drüber nachgedacht, über dieses Lehrer in Kindsein. Mein Vater war Lehrer in über 25 Jahre Lehrer an einer Schule in Mülheim, und in Mülheim spielt er eben auch ein Teil des Buches, an der Tages- und Abendschule. Das ist eben eine Schule für den zweiten Bildungsweg, an dem man Abschlüsse nachmachen kann. Für meinen Vater war das auch eine bewusste Entscheidung, nicht an einem Gymnasium zu unterrichten, ja, weil er eben den Lehrerberuf als auch als idealistische Aufgabe gesehen hat. Also er hatte, das war schon sein zweites Studium, er hatte Maschinenbau studiert, und ich weiß nicht genau, ich vergesse mal wie lange, ich glaube so ungefähr 2 Jahre bei Ford als technischer Zeichner gearbeitet und musste dann aber wieder studieren, weil er sonst nicht weiter hätte in Deutschland bleiben dürfen. Und hat dann Mathematik und Philosophie studiert an der Uni Köln und ist dann Lehrer geworden. Also dann letztlich Mathematik und ich weiß gerade gar nicht mehr, ich glaube Informatik irgendwie oft so halb fachfremd irgendwie unterrichtet, irgendwelche technischen und anderen Fächer. Er hat das irgendwie so idealistisch angegangen. Es ist aber, wie das, glaube ich, bei vielen LehrerInnen auch so ist, es ist dann irgendwie, der idealistische Part ist für ihn oft im Alltag auf der Strecke geblieben. Er ist irgendwie schon auch frustriert gewesen von den Rahmenbedingungen. Also zum einen irgendwie davon, wie teilweise von dem Kollegium, wie die Schülerinnenschaft von dem Kollegium irgendwie behandelt wurde manchmal oder wie über sie gesprochen wurde. Kann sich vorstellen, eben eine Schule in Mülheim für den zweiten Bildungsweg. Ja, das war keine klassische Weißbildungselternhausmäßige Schülerinnenschaft, sondern hauptsächlich irgendwie migrantisch und eben nicht bildungsbürgerlich geprägt oder zu großen Teilen eben nicht. Und dann ist mein Vater aber auch irgendwie ein so generell sehr ehrgeiziger, arbeitsamer und stringenter Typ. Und er konnte, glaube ich, oft auch nicht so richtig verstehen, dass seine SchülerInnen gerade mit den Biografien und dann an einer Schule, wo man Abschluss nachmachen will, nicht immer die gleiche Energie an den Tag gelegt haben. Und ich glaube, das war für ihn irgendwie auch manchmal frustrierend. Für mich ist das im Buch erzählt eher so Teil seines Mülheimer Mikrokosmoses gewesen, weil er eben einfach in 10 Fußminuten an seiner Schule war und er da um die Ecke gelebt hat. Je nachdem, also Tages- und Abendschule, wie seine Kurse lagen, ist er dann zwischendurch irgendwie auf die Kopfstraße was essen, einkaufen, wie auch immer. Also so. Und das ist etwas, was ich erst beim Schreiben auch so verstanden habe, dass seine Wahl in Mülheim zu leben, dass das eine Konstante in seiner Biografie ist, weil er aus einem eher prekären Viertel, oder sie mussten aus politischen Gründen sehr, sehr viel umziehen, die Familie, aber weil er eben nie in einem wohlhabenden Teil in Teheran gelebt hat. So, die Familie kommt immer auch aus eher den südlicheren Teilen, die irgendwie bekanntermaßen die ärmeren Teile sind, in Teheran. Viele seiner Freunde leben um die Uni herum. Das ist ja auch irgendwie so ein klassisches Narrativ, so alle Copyshops und Kiosk Masks um die Uni herum gehören irgendwie IranerInnen. Viele haben studiert und haben sich dann irgendwie darum herum selbstständig gemacht und sind da geblieben. Und dazu gehörte mein Vater eben nicht. Also er ist zwar an der Uni gewesen, er ist immer sehr, sehr viel. Das ist auch ja so eine politische Metapher im Buch, über den Rhein gefahren. Aber er hat eben auf der rechten Rheinseite gelebt und ist dann für sein politisches Leben über den Rhein gefahren. Aber seine eigene eben Lebenswelt und Infrastruktur war in Mülheim. Also für ihn war ja Bildung einfach etwas, ein sehr, sehr, sehr hohes Gut. So, weil das Iran der Schahzeit auch klassenabhängig war, was es ja auch irgendwie heute bei uns immer noch so ist. Das ist jetzt nichts, keine große Besonderheit. Aber natürlich noch in höherem Maße irgendwie mit Etikette und Schulen, auf die man gekommen ist oder nicht gekommen ist, je nach Klassenzugehörigkeit verbunden war.
Das ist eigentlich ein super Übergang zu der zweiten Textstelle, die wir uns überlegt haben, um dann danach vielleicht von der Vergangenheit wieder ein bisschen in die Gegenwart zu springen und dem gerecht zu werden, was wir uns so ein bisschen vorgenommen haben, nämlich da die Brücken zu erkennen und zu schlagen.
Genau, also ich lese jetzt einen Teil, wo ich vielleicht kurz, weil sich das im Buch natürlich irgendwie so dramaturgisch aufbaut, noch erklären sollte, dass es vorher um ein paar Schuhe meines Vaters geht im Text, die er als Teenager getragen hat. Ja, diese Schuhe nannten sich Baskets. Es gibt das ist an Basketball. Es gibt sehr viele französische Lehnwörter im Persischen. Das ist eins davon, was dann aber eben so seine eigene Form im Persischen gefunden hat. Und das klingt irgendwie nach einem Sportschuh, nach was gut gepolstertem und bequem. Und es war aber das Gegenteil. Die Baskets waren die Schuhe der Unterklasse, die eben visuell sichtbar aus Autoreifen genäht waren als Schuhsohlen. Und dann darüber eben mit einem anderen Textile. Also keine hochwertigen Lederschuhe. Und die musste mein Vater immer einige Nummern zu groß tragen. Vorne Stoff reinstecken und wenn seine Füße gewachsen sind, hat er ein Stückchen Stoff rausgeholt und dann passten die Schuhe wieder. Tja, die Gesellschaft in den 1950ern, in den späten 1950ern und 1960er Jahren. Im Iran ist eben eine extrem von Klassismus geprägte Gesellschaft gewesen. Also zum einen war eben ein Großteil der Bevölkerung hat nicht teilhaben können an den Reichtümern, die zwischen der kleinen Elite und dann den Parteien, die an der Ölförderung beteiligt waren, hauptsächlich eben der Anglo-Iranian Oil Company, in der hauptsächlich die britische und amerikanische Seite Anteilseigner waren. Es gab, und das muss ich sagen, hat sich auch, das ist ein unbearbeiteter Teil eigentlich, der sich auch in der Diaspora bis heute gehalten hat. Dass es eine große, ja, ich würde schon fast sagen, Abscheu gibt und eine Diskriminierung, was eben Armut angeht und was sichtbare Zeichen von Armut angeht. Also arme Menschen können höchstens irgendwie bedauernswert sein und das ist aber auch schon alles. Und dadurch, dass wir eben heute mit so einem religiösen Fundamentalismus es zu tun haben, ist der ganze Diskurs, der irgendwie Diskriminierung aufarbeiten würde, wirklich sehr von dieser religiösen Dimension überlagert, was natürlich auch nachvollziehbar ist und was eben extrem pressing ist, wenn wir eben uns natürlich auch über die heutigen Ereignisse unterhalten. Aber dieser Klassismus der iranischen Gesellschaft dieser Zeit, der ist nie so richtig aufgearbeitet worden. Und den treffe ich einfach auch heute nicht in dem engen sozialen Umfeld meines Vaters, weil das eben politische Menschen sind, aber so sonst oft auch in der iranischen Diaspora immer noch an. Das ist einfach mitgebracht worden. Genau, jetzt habe ich aber schon viel vorweggenommen. Jetzt lege ich mal. Als mein Vater mit Hossein Papon im Sekretariat der Alborz-Schule vorstellig wurde, war er gut vorbereitet und voller Erwartungen. In seinen Händen hielt er eine Mappe mit seinem Zeugnis der 6. Klasse und einem Empfehlungsschreiben seines damaligen Schuldirektors. Seit 2 Jahren war er Klassenbester. In Mathematik, Naturkunde und persischer Literatur hatte er 19 oder 20 Punkte, in keinem Fach außer Religion weniger als 17. Sein Vater hatte ihm für diese Leistungen ein Akkordeon versprochen. Dieses Instrument lernen zu dürfen, wünschte er sich, als er klein war. Die noch größere Sache allerdings war das hier, Albors. Das Gymnasium war Ende des 19. Jahrhunderts von protestantischen Missionaren aus den USA gegründet und schnell als eine der besten Bildungseinrichtungen des Landes bekannt geworden. Über die Jahre verschob sich der Ruf der Schule hin zu einem Haus der hochbegabten Förderung. Es gibt zwei Schulen in Teheran, auf denen praktisch alle erfolgreichen NaturwissenschaftlerInnen und die meisten Geistes- und SozialwissenschaftlerInnen ausgebildet wurden. Albors und Hadaf. Beide verlangten ein hohes Schulgeld. Als mein Vater mit ungefähr 12 Jahren im Büro von Direktor Mohammad Ali Mujtahidi stand, hoffte er inständig, allen Anforderungen zu entsprechen. Der Direktor selbst war an jenem Tag nicht da, also versprach sein Sekretär, den Stellvertreter so bald wie möglich zu ihm zu schicken. Meinem Vater war sein Blick auf die Baskets und die hochgekrempelten Ärmel seiner zu großen Jacke nicht entgangen. Er war jedoch zuversichtlich, mit seinen Leistungen eines der Stipendien für begabte Kinder zu erhalten, deren Familien das Schulgeld nicht zahlen konnten. Als der stellvertretende Schulleiter zu ihnen hereinkam, erhoben mein Vater und Hossein Papa sich hastig. Hossein Papa erklärte ihr Anliegen, lobte den Fleiß seines Sohnes. Der stellvertretende Direktor musterte meinen Vater von Kopf bis Fuß, nahm die Mappe mit den Unterlagen entgegen, ohne seine Augen abzuwenden, und schlug schließlich den Pappumschlag auf und wieder zu. Leider sind alle Stipendien bereits vergeben, sagte er. Sie waren am Tag nach der Zeugnisvergabe gekommen. Wahrscheinlich liefen die Ohren meines Vaters von dem Stoppelhaarschnitt unverdeckt rot an. Er war nicht bereit aufzugeben und sagte so das Offensichtliche, dass sie so schnell wie möglich gekommen waren und gerne noch einmal wiederkämen, wenn Herr Mujtahidi da wäre. Herr Mujtahidi wird auch nichts anderes sagen, wir haben keine Plätze mehr, entgegnete der Stellvertreter, während mein Vater auf die Baskets starrte, die wie lange Boote unter seiner Hose hervorschauten. Mein Vater hatte dieses Empfehlungsschreiben für das Albors-Gymnasium von einem befreundeten JP-Mitglied, der auch mein Lehrer war. Als es dann nichts wurde mit Albors, hat sich mein Vater überhaupt nicht mehr dafür interessiert, auf welche Schule ich gehe. Er hat nur zu mir gesagt, such dir eine Schule in der Nachbarschaft, und das habe ich dann alleine gemacht. Mein Vater wurde also an einem Gymnasium angemeldet, an dem der Unterricht wohl mittelmäßig war. Im ganzen Gebäude gab es zwei Toiletten für 500 Schüler und einen Trinkhahn für alle auf dem Schulhof. In einem Werbefilm der British Petroleum, dem der Dokumentarfilmer Tari Amirani in seinen Film The Coup 1953 eingefügt hat, wird Iran als Luxusparadies unter Palmen angepriesen. Infrastruktur, Schulen, Krankenhäuser, Entertainment. Es werden Aufnahmen von blonden Frauen in Petticoat-Kleidern gezeigt, die Kinderwagen über saubere Parkwege schieben. Alle Menschen in dem Film, der neue Mitarbeiter für BP generieren sollte, sind weiß. Als sie kamen, um Mossadegh zu holen, geschah das nicht ohne politische Vorbereitung. Die mittlerweile freigegebenen Geheimdienstinformationen über die Operation Ajax bestätigen, was Yerevan Abrahamian, einer der wichtigsten Historiker in der iranischen Geschichte des 20. Jahrhunderts, bereits lange zuvor geschlussfolgert hatte. Das Narrativ des Kalten Krieges, die Kommunistische Partei Irans sei so stark und einflussreich in Mossadeghs Regierungskoalition involviert, dass eine Machtübernahme der Sowjetunion bevorstünde, war ein Propagandamärchen. CIA-Unterlagen belegen, der MI6 hatte lange vergeblich versucht, die Regierung von Harry Truman mit dieser Argumentation weichzuklopfen, doch ohne Erfolg. Die Kommunistische Partei war im Grunde die einzige politische Partei mit einer Basisorganisierung und einer großen Mitgliederzahl. Beide Seiten kannten jedoch die tatsächliche Stärke und Kapazität der KP und wussten somit, dass dies nicht der Wahrheit entsprach. Truman war zwar selbst kalter Krieger genug, aber nicht willens, sich vor den Karren des Empires spannen zu lassen. Als Dwight D. Eisenhower Präsident der USA wurde, änderte sich das. Der ehemalige Fünf-Sterne-General, sein Außenminister John Foster Dulles und dessen Bruder Alan Dulles, Eisenhowers CIA-Direktor, ließen sich nicht lange bitten. Als sie kamen, um Mossadegh zu holen, wussten die drei beteiligten Seiten ganz genau, was sie taten und was sie wollten. Das Absurde dieses kolonialen Verbrechens, das die Amerikaner nach dem effektiven Putzmittel des US-Konzerns Colgate benannten, ist die historische Verhältnismäßigkeit der bis heute andauernden Tragödie, zu der die Gier nach Öl und Einfluss die amerikanische und britische Seite verleitete. 25 weitere Jahre billiges Öl hat einer der ersten Coups in Westasien ihnen gebracht. Mit rund 600.000 Dollar, 200 Toten und 300 Verletzten bei den Kämpfen vor dem Haus Mossadeghs war Eisenhower höchst zufrieden. Schnell, effizient und kostengünstig. Die Covert Action wurde zum Lieblingsinstrument der USA für Regime Changes in der Dritten Welt. Nicht immer trafen sie auf korrupte Eliten wie den Schah und die monarchistischen Militärs in Iran. Als der Schah und seine Frau Soraya aus ihrem Exil im römischen Hotel Excelsior zurückgekehrt waren, wurde Mossadegh der Prozess gemacht. Währenddessen lief mein Vater in den Bosketts durch seine Stadt. Nach Süden billiges, braunes Brot kaufen, nach Norden in eine neue Schule, mit der er zufriedener war. 3 Monate nachdem sie gekommen waren, um Mossadegh zu holen, tauchte sein Literaturlehrer wieder vor der Klasse auf, die langen Haare geschoren, die Augen tief liegend. Soleh Vahdat schrieb selbst Gedichte. Verhaftet hatten sie ihn deshalb wegen der Gedichte, nicht wegen seiner Unterrichtsinhalte, meint mein Vater. Wie die Klasse getobt hat, als er davor uns stand mit seinem Gefängnishaarschnitt. Die ganze Schule hat getobt am ersten Tag, als er über den Hof lief und dann das Gebäude betrat. Er war so etwas wie ein Held für uns in diesem Augenblick.
Vielen Dank. Ich glaube, die Textstelle zeigt total gut, dass du in deinem Buch so ein Leben zeichnest, von deinem Vater, aber ja auch von dir und auch noch von weiteren Personen. Ihr seid ja nicht nur zu zweit, logischerweise. Das so geprägt ist zwischen allen politischen Themen, aber auch Staatsformen, Systemen, die man sich wirklich nur vorstellen kann. Also es geht um Diskriminierung, ne? Du hast eben von Klassismus gesprochen. Es geht um unterschiedliche Systeme. Es geht um also Monarchie, Demokratie. Es geht um Imperialismus. Es geht um Kolonialismus. Es geht aber auch um das Verhältnis von Mehrheitsgesellschaft dann in Deutschland, von Diaspora, von Migrantisierung, von dadurch natürlich auch um Rassismus. Und das ist ja alles ganz schön viel. So, und das ist jetzt nun mal nichts, was ihr irgendwie oder was du irgendwie großartig beeinflussen kannst. In der Textstelle gerade wurde das deutlich, in der Textstelle davor hast du aber auch schon von Müdigkeit gesprochen. Und ich glaube, das ist auch was man spürt. Und auch das ist ja wieder, steht ja wieder in so einem Verhältnis zu einer Frage von Weitermachen, von Selbstermächtigung vielleicht, von ja auch Solidarität gemeinsam irgendwie sich dieser auch Gegenwart dann wieder zu stellen. Um jetzt dahin ein bisschen zu springen, was führt ihr jetzt gerade für Gespräche oder seid ihr überhaupt in der Lage, jetzt gerade so gemeinsam auf die Situation zu schauen und darüber zu reden oder ist es auch geprägt von beispielsweise dieser Müdigkeit und aber auch einem vielleicht auch aufgrund der eigenen Positionierung mittlerweile unterschiedlichem Blick?
Ja, ich glaube von allem ein bisschen. Also zum einen, so ich glaube, die aktive Anteilnahme, beziehungsweise aktiv ist irgendwie relativ, aber das Anteilnehmen irgendwie aus der Diaspora an dem, was in Iran vor sich geht, die ist immer da gewesen, die ist immer da, die ist selbstverständlich. Und mein Vater hat sich noch relativ spät in seinem Leben irgendwie ein sehr großes Wissen davon, wie man Webseiten pflegt, von irgendwie Umgang mit Kommunikationssoftware und so drauf geschafft, die ich echt beachtlich finde und die aber essentiell ist eben für seine politische Arbeit. So nennt er, also für ihn ist das, er nennt es so, darum geht es auch irgendwie relativ früh im Buch, dass er eben nicht von Aktivismus spricht, sondern für ihn ist das politische Arbeit, weil das eben etwas ist, was Arbeit ist, weil es alltäglich ist, weil es immer auch neben seinem Berufsleben immer nebenher gelaufen ist, immer da war und einfach, ja, extrem viel Raum in seinem Leben einnimmt und unbezahlte Arbeit, muss man dazu sagen, natürlich. Ja, und wir reden viel darüber. Wir telefonieren oft, wir sehen uns relativ regelmäßig, aber wir telefonieren vor allem viel. Und ich frage ihn immer nach seinen Updates und nach dem, was eben so seiner Informationslage her los ist. Er ist mir dann meistens irgendwie voraus, weil er viel mehr natürlich in den persischsprachigen Diskursen drin ist. Dann gibt es natürlich irgendwie... Ja, müdig, ich weiß nicht, ob ich es, doch, es gibt schon auch irgendwie eine Müdigkeit natürlich, weil ich meine, so, das sind mittlerweile, dauert diese Diktatur eben 47 Jahre. Er ist letztes Jahr 81 geworden, das heißt, er ist seit über 60 Jahren in Deutschland und eben arbeitet politisch irgendwie für eine Demokratie und für ein anderes politisches System im Iran. Unterschiedliche Dinge machen müde. Natürlich macht irgendwie zum einen die Fortdauer dieses Regimes müde. Und innerhalb dieser Müdigkeit ist es auch, ja, es ist natürlich furchtbar zu sehen, was jetzt gerade los ist. Das ist einfach nochmal so eine Eskalation von Militarisierung, von Gewalt und Töten gegeben hat. Und das so aussieht, als wäre einfach die Bereitschaft dazu da. Das ist etwas, was wir eigentlich immer gesagt haben, was ich immer gesagt habe, womit ich auch irgendwie immer zu tun hatte mit dieser Aussage. Die werden alles tun, um sich an der Macht zu halten. Wirklich alles, weil es geht in diesem System wirklich überhaupt nicht um die Menschen. Es geht einfach nur um den Machterhalt dieses Systems und der Menschen. Und das muss man sagen, dieses Regime hat wirklich gut gelernt von seinen Vorgängern. Und es hat genug Menschen beteiligt an der Macht und es genug Menschen hängen mit ihren Familien und ihren Existenzen an diesem Regime, als dass sie, und so sind sie eben bereit zu kämpfen und wahrscheinlich bis aufs Letzte, weil ihre Existenzen eben an dem Erhalt dieses politischen Regimes hängen. Also das Teile und Herrsche funktioniert bisher leider gut in der Islamischen Republik. Das ist natürlich irgendwie eine ganz große Verzweiflung, das zu sehen. Und es gibt bestimmt auch bei ihm eine Müdigkeit zu beobachten, wie so die politischen Diskurse und wie die politische Landschaft in der Diaspora und innerhalb der Opposition irgendwie auch teilweise feststeckt oder sich immer wieder wiederholt. Für mich allein ist es extrem frustrierend zu sehen, was für eine Sichtbarkeit und was für eine Rolle jetzt hier die monarchistische Exilopposition spielt. Ja, ich muss mich immer sehr zügeln, weil eigentlich denke ich mir immer nur, gerade wenn ich junge Leute in meinem Alter oder jünger sehe, die glauben, Reza Pahlavi, der eben in Washington sitzende Sohn des letzten Schahs, wäre irgendwie eine gute Figur für den Übergang oder eine gute Figur, um die Oppositionsbewegung hinter sich zu vereinigen. Ich denke mir immer nur, Leute, lest doch mal ein Geschichtsbuch und denkt dann bitte nochmal nach. Das ist auch frustrierend und ermüdend. Und es ist aber natürlich, ja, also es hat viele Facetten. Ich glaube, zum einen verblasst natürlich über diese mittlerweile fast 50 Jahre währende Gewaltherrschaft der Islamischen Republik, verblasst die Gewalt des vorherigen Regimes. Und so Bilder der alten Elite, die irgendwie in Saus und Braus und in modernen westlichen Kleidern irgendwie gelebt haben und Partys gefeiert haben und Nachtleben hatten und kulturelles Leben hatten, die existieren natürlich weiterhin. Und Diaspora ist natürlich auch irgendwie in irgendeiner Form oft so eine Konservierung von Altem. Und Teil der Diaspora hier sind nun mal Monarchisten, weil das die waren, die fliehen mussten. Also die nicht vorher, wie mein Vater schon fast 20 Jahre, 15 Jahre vorher fliehen mussten, sondern die eben 1979 fliehen mussten, als eben ihre Führungsperson gestürzt wurde. Die sind sehr, sehr laut, die haben sehr, sehr viel Geld und die haben eben viele Medienkanäle, BBC, 4C, teilweise ist es ein bisschen ambivalent. Einerseits gibt es irgendwie so eine, kann man schon sagen, eine politische Agenda, andererseits arbeiten dort auch oft wirklich gute Journalistinnen. Also es ist ein bisschen schwierig, darauf zu gucken. Einerseits braucht man diese Medien irgendwie der Informationsverteilung halber und andererseits muss man sich immer bewusst sein, dass es eben irgendwie eine politische Agenda gibt. Manoto ist auch so ein Londoner Sender, Iran International, und das sind halt alles Sender, die irgendwie mehr oder weniger Reza Pahlavi nahestehen und die einfach extrem viel Geld haben. Und die demokratischen Gruppen haben einfach eben nicht die Funds, die die Monarchisten haben. Das macht es irgendwie schwierig. Und einerseits habe ich im deutschen Diskurs das Gefühl, ja, so allgemein, so eine interessierte Leserinnenschaft weiß irgendwie, dass das Schah-Regime irgendwie auch so ein relativ klassisch autoritäres Regime gewesen ist, in dem irgendwie Andersdenkende verhaftet wurden, teilweise getötet wurden und vor allem ins Exil getrieben wurden. Aber andererseits sind natürlich so diese ganzen Diskurse und wie geschickt doch auch die Informationspolitik der Monarchisten ist nicht so richtig nachvollziehbar im deutschen Diskurs. Und das zum Beispiel immer wieder auch auf großen Demos in Köln, in Berlin, in Hamburg, die eben von Monarchisten ausgerichtet werden. Also es gibt viele, aber unter anderem eben die der Anhänger eben von Reza Pahlavi, dass da Tod den Linken gerufen wird. Das wird dann natürlich nicht berichtet, weil irgendwie teilweise, ich weiß es nicht, die Sprachkompetenz in den Medien wäre eigentlich da, aber sie wird dann halt auch oft nicht genutzt, dass nicht gesehen wird, sondern es wird einfach nur gesehen, es ist eine große Demonstration von IranerInnen und die ist friedlich und dann ist alles prima. So, deren Cause ist ja irgendwie unterstützungswert. Genau, und ich glaube, da werden dann oft so politische Nuancen werden von der deutschen Mehrheitsgesellschaft da oft nicht so wahrgenommen.
Danke. Das sind natürlich Themen, die können wir jetzt auch nicht in einer so einer Podcast-Folge irgendwie abdecken. Ich glaube, das ist klar. Und es gibt ja auch dein Buch, das man lesen kann und viele andere Bücher. Trotzdem finde ich diesen Blick total wichtig. Vielleicht auch diese Ambiguität ist auch schon so ein sehr viel bemühter Begriff, aber es auch auszuhalten und anzuerkennen, dass es da natürlich auch eine extreme Heterogenität geht, dass es da auch um innere Machtstrukturen geht, die man als, ich nenne es jetzt mal Außenstehende, die sich vielleicht solidarisch zeigen wollen, vielleicht auch nicht immer direkt verstehen kann, aber da steckt ja auch wieder so ein vereinfachter Blick drin, wenn man es eben noch nicht mal versucht, in der Gleichzeitigkeit zu einem Verständnis davon, dass es auch eine oberste Priorität gibt, dieses Regime zu stürzen oder da auch Solidaritäten möglich sind, ohne diesen kritischen Blick zu verlieren. Vielleicht ist es so besser formuliert. Also danke dafür, dass du das auch nochmal so ein bisschen aufgegliedert hast, so dass man das vielleicht mit dieser Folge oder mit diesem Gespräch so ein bisschen besser verstehen kann, falls man sich da noch nicht so intensiver mit beschäftigt hat. Mit dem Blick auf die Zeit, auch wenn ich sehr gerne noch mehr hören würde und noch mehr Raum geben würde, aber ich glaube, vor allen Dingen auch für Zuhörende, für die das vielleicht ein Einstieg ist, ist es auch schon relativ viel, würde ich so Richtung Hausaufgabe gehen, an der ich tatsächlich festhalte, auch wenn ich noch nicht so genau weiß, wie das mit dem Beginn dieser Folgen so weitergehen wird dieses Jahr, wie ich zu Beginn gesagt habe. Was wäre denn was du Zuhörenden, das kann jetzt irgendwie mit dem Kontext Schule zusammenhängen, muss es aber nicht, als Hausaufgabe mit auf den Weg geben wollen würdest und damit ja auch mir, weil ich dir ja in diesem Moment auch zuhöre und zugehört habe.
Ja, und vielen, vielen Dank dir dafür. Ich glaube, das ist eigentlich relativ gut auch auf Schule münzbar. Also ich würde, glaube ich, als Hausaufgabe, was jetzt auch eben so solidarisches Verhalten irgendwie mit der demokratischen Bewegung für Iran angeht, mir, glaube ich, wirklich wünschen, dass Menschen genau hinschauen und nachfragen und versuchen, sich irgendwie noch mehr irgendwie zu bilden und zu lesen, um gerade diese Ambiguitäten und Nuancen irgendwie nachvollziehen zu können. Weil ich sehe sehr oft, dass zum Beispiel irgendwie Freundinnen oder befreundeten Kolleginnen oder Accounts, denen ich irgendwie folge auf Social Media, die mit Sicherheit die allerbesten Absichten haben, Dinge liken in so einem iran-politischen Kontext, die ich total problematisch finde und die so bestimmten westlichen Narrativen davon, wie irgendwie Opposition und Widerstand aussieht, folgen, die das aber, glaube ich, überhaupt nicht wissen, so, die, glaube ich, irgendwie wirklich einfach nur gerne solidarisch sein möchten, die halt zum Beispiel nicht wissen, dass, also sie ist mittlerweile im persischsprachigen Kontext eigentlich total verbrannt, aber die halt zum Beispiel nicht wissen, dass diese Journalistin aus Washington, Masih Alinejad, ja, dass sie eben so der Rechten in den USA, also sowohl der iranischen Rechten als auch in den USA, sehr nahe steht. Also ich würde mir einfach eine Beschäftigung irgendwie wünschen und genaues Hinschauen wünschen. Und im Schulkontext beinhaltet das, glaube ich, und da bist du irgendwie viel qualifizierter und da gibt's bestimmt irgendwie auch mittlerweile mehr Material zu und bessere pädagogische Ansätze auch zu, eben SchülerInnen einzubeziehen und zu fragen, wie es ihnen geht und wie es ihren Familien geht und ob sie gerade im Schulkontext irgendwas brauchen. Ich weiß nicht, ob man in solchen Kontexten auch von LehrerInnenseite ja anbieten kann oder es so leben kann, dass man entweder SchülerInnen auch mal irgendwie in Ruhe lässt in solchen extrem belastenden Situationen, ob man ihnen ja fragt, was sie brauchen, ob sie es brauchen, irgendwie in Ruhe gelassen zu werden oder ob sie Gespräch brauchen oder ob sie gerne, ob es irgendeine Möglichkeit und Raum gibt, eben vielleicht auch diese Inhalte, die sie gerade außerhalb der Schule wahrscheinlich 24/7 beschäftigen, dem irgendwie auch innerhalb von Schule einen Raum geben kann. Ich kann mir vorstellen, dass es da mittlerweile, dass das sehr LehrerInnenabhängig ist und dass es da aber auch vielleicht mittlerweile so bessere Ansätze gibt, als ich sie irgendwie noch mitbekommen habe. Und das ist eigentlich, das würde ich mir sowohl von einer interessierten und solidarischen Menschen allgemein, als auch vielleicht in so einem Schulkontext wünschen.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein guter Hinweis darauf, oder das würde ich noch ergänzen wollen, dass es in deinem Buch natürlich nicht nur um Politik und an politische Biografien geht, sondern vielleicht anschließend daran auch sehr, sehr viel um Beziehungen und sehr, sehr viel um eure Beziehungen, aber auch was vielleicht so die Umstände der Welt auch mit Beziehungen machen, was näher zusammenbringt, was aber auch manchmal ein bisschen entzweit und so weiter. Und ich glaube, das ist auch vielleicht auch nochmal ein Hinweis oder quasi Werbung an der Stelle, dass das Buch durchaus auch auf dieser Ebene gelesen werden kann und vielleicht auch sollte oder man es automatisch macht, wenn man es liest. Danke, Mariam, dass du dir die Zeit genommen hast, trotz Erkältung, trotz Wochenende, trotz der Situation, in der du und wir uns gerade alle befinden. Voll gut, dass du uns ein bisschen mitgenommen hast.
Ja, vielen, vielen Dank dir, dass du das möglich gemacht hast.
Und natürlich vielen Dank fürs Zuhören an alle, die bis hierhin zugehört haben und bis zum nächsten Mal.
Tschüss, Dankeschön.